Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Herzlich willkommen zu den frechen Fragen. Heute mit einem besonderen Thema bei 32 Grad Außentemperatur. Aber wir haben es gut. Und mit wir meine ich Professor Merten Hommann, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie hier bei uns an der Zentralklinik. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Und wir haben ein besonderes Thema. Und zwar geht es um die Vorbereitung auf Operation und wie man nach einer Operation vielleicht möglichst schnell wieder fit wird oder gesünder wird, weil es spielt eine große, große Rolle. Ich bin aufmerksam geworden, dass es dieses Programm jetzt schon eine Weile bei uns an der Klinik gibt, um Patienten einfach, ich sag mal, die Zeit bis zu einer geplanten OP, wir müssen ja sagen, wir reden hier von geplanten Operationen, wie lange machen Sie schon das? Wie lange haben Sie da so das Auge drauf?
Na, dieses Thema der Prähabilitation, also diese kurze Phase zwischen Diagnosestellung und der eigentlichen Therapie, es ist in den meisten Fällen Operation, aber ja nicht nur, das ist so im leichten Fokus bestimmt fast seit 10 Jahren, aber ganz eher so stiefmütterlich behandelt. Also Rehabilitation, die Phase nach einer Behandlung, nach einer Operation, das kennen eigentlich alle. Und das ist auch ein großes Thema, die Prähabilitation, also diese Vorbereitungsphase, jemanden so gut zu konditionieren für einen Eingriff, für eine Operation, dass er auch mit einem bestmöglichen Ergebnis durch die Behandlung, durch die OP kommt. Das ist eher jüngeren Datums oder wurde noch nicht so genannt. Man hat natürlich immer versucht, sich um die Patienten vorher zu kümmern, sie gut aufzuklären, zu sagen, ist vernünftig, beweg dich, mach Atemgymnastik, aber wirklich das in so eine Struktur zu bringen, das ist noch nicht so alt. Das ist vielleicht, also wenn ich das überblicke, 10 Jahre, dass das so ein bisschen so zum Thema wird. Und in unserer Klinik ist das im Fokus. Das ist eigentlich mal aufgeploppt im Rahmen einer internen Weiterbildung, die wir regelmäßig machen. 2 Jahre, 2,5 Jahre, so in diesem Fokus Prähabilitation gekümmert, haben wir uns und haben sich alle anderen Kliniken natürlich vorher um die Patienten präoperativ auch.
Gibt es da wie so eine eigene kleine Studienarbeit im Hinterkopf, dass man jetzt schon sagen kann, wir haben das auch gesehen, dass die Leute dann auch schneller wieder gesund werden oder auch generell, das ist ja auch für den Körper anstrengend, so eine Operation mit Anästhesie und Wundheilung.
Sie meinen nicht nur für den Chirurgen anstrengend?
Nicht nur für den Chirurgen anstrengend, auch für den Patienten.
Ja.
Gibt es da Studienlagen dazu?
Und gar nicht so wenig. Also man staunt, das ist ein großes Feld eigentlich, aber es wird natürlich auch unglaublich viel zu allen Themen publiziert. Es gibt wohl, also im letzten Jahr gab es mal so ein zusammenfassendes Überblickspaper, da wurde berichtet, dass es 7000 Studien gibt, das ist, finde ich, eine ganze Menge, und 500 so randomisierte Studien wirklich zu diesem Thema, die sich da äußern und die wirklich einen klaren Benefit zeigen für Patienten, die gut vorbereitet sind. Es gibt ja unterschiedliche Bausteine, kommen wir vielleicht noch dazu, was das alles so beinhaltet. Aber die Studien sagen schon, es gibt einen Vorteil im Outcome bei den Patienten, die eine gute, strukturierte Prähabilitationsphase durchlaufen haben. Und das sind gar nicht wenig Arbeiten.
Genau. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Bausteinen vor der OP.
Ja.
Worauf muss ich achten? In welchen Bereichen?
Na, ideal ist natürlich, wenn man grundsätzlich sagt, ich fange jetzt nicht vor einer Operation an. Also sich um sich selber zu kümmern und gesund zu leben, das klingt immer so ein bisschen platt. Das ist ja eigentlich so die ureigene Aufgabe und das kann uns ja keiner abnehmen. Das ist ja unser eigenes Thema. Und das ist natürlich eigentlich der Wunsch und die Hoffnung und die Voraussetzung eines jeden. Das ist nicht immer die gelebte Realität und es gibt schon einige Patienten, die so wach werden mit der Diagnose. Und dann entweder selber spüren, dass was getan werden muss oder dass sie was für sich tun müssen und auch selber was in der Hand haben können. Und es gibt natürlich auch die Patienten, die überrollt werden von der Diagnose, wo wir angehalten sind, die noch besser an die Hand zu nehmen. Und im Prinzip besteht Prähabilitation aus wesentlichen Säulen, die da heißen Bewegung, also ich bin beweglich, der Körper ist in Bewegung, Leben ist in Bewegung. Was gibt es da für Möglichkeiten, im Flow zu sein, in Bewegung zu sein, mich zu aktivieren, meine Muskelmasse stabil zu halten und die Körperfunktion. Das zweite große Thema ist Ernährung, ein ganz wichtiges Thema, weil viele Patienten einfach mangelernährt erscheinen im Rahmen der Diagnose und auch sind. Das sind messbare Parameter. Und da heißt Körpergewicht nicht unbedingt nicht mangelernährt. Mhm. Also da gibt es schon auch ganz klare Definitionen. Und das Dritte ist einfach, wie stelle ich mich selber zu einer Behandlung? Wo stehe ich im Leben? Wie positioniere ich mich? Was macht eine Diagnose mit mir? Was bedeutet das? Wie kann ich damit umgehen? Wie gehe ich mit dem Thema einer schweren Diagnose um? Also viele fallen in ein Riesenloch mit diesem Thema erstmal. Mhm. Und wie kann ich mich da stabilisieren? Also die dritte große Säule ist im Prinzip, ich nenne es mal Resilienz oder Psychostabilität. Und dann gibt es natürlich noch andere Bausteine, das kann man, ich will jetzt nicht sagen beliebig ergänzen, aber zum Beispiel das Blutmanagement. Wie kann ich jemanden so konditionieren, dass er möglichst keine Blutprodukte braucht im Rahmen der Operation? Welche Grunderkrankungen bringt jemand mit, um die ich mich kümmern kann? Eine verbesserte Einstellung des Blutzuckers zum Beispiel, weil dann gibt es eine bessere Heilung hinterher, wenn der Blutzucker gut eingestellt ist. Und diese Themen, kardiopulmonale Verbesserungen vor anderen, zum Beispiel Tumoroperationen, das sind so die Hauptfokus, der Hauptfokus sind die Hauptbaustellen.
Dass man sich immer schicki gesund ernährt und einen aktiven Lebensstil pflegt, klappt ist wahrscheinlich Wunschdenken von vielen Leuten. Mhm. Wann sollten denn Patienten vor einer geplanten OP anfangen? Weil manchmal der eine oder andere bekommt ja schon recht früh dann einen OP-Termin.
Naja, Hektik ist immer kein guter Berater. Also mit der Diagnose wünschen sich natürlich viele Patienten eine möglichst schnelle Behandlung und wollen Dinge auch einfach weghaben, wie einen Tumor. Das ist ja auch nur verständlich. Wir beraten dann immer so, dass wir natürlich das nicht auf die lange Bank schieben. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch zeitnah behandeln, aber wir wollen es natürlich strukturiert machen. Und man geht davon aus, dass eine sinnvolle Mindestprähabilitation 2 bis 3 Wochen geht. Manchmal braucht man länger, dann nehmen wir uns die Zeit auch. Aber wenn die Zeit natürlich nicht da ist, aus verschiedenerlei Gründen, weil jetzt neben dem Tumor eine schwere Entzündung oder andere Dinge noch vorliegen, dann kann man dieses Zeitfenster natürlich auch nicht einhalten. Aber je länger man vorher gesund gelebt hat, umso besser ist es. Und je intensiver man eine Zeit vor einer Behandlung oder vor einer Operation gut ausnutzt, mit strukturierten Übungen zum Beispiel oder Ernährungsplan, oder umso günstiger ist das auch. Aber wir sagen, 2 bis 3 Wochen sind schon sehr sinnvoll und eher so ein Minimum.
Ja, sind alle chirurgischen Disziplinen hier an der Klinik dem Ganzen offen gegenüber? Also beispielsweise bei einer Hüfte muss man die Bewegung wahrscheinlich auf andere Körperteile also muss man sich andere Körperteile suchen, die man bewegt?
Ja, also eine Offenheit, davon gehe ich grundsätzlich aus. Und das nennt vielleicht nicht jeder Prähabilitation oder hat da einen Flyer gemacht oder hat da ein sehr strukturiertes Programm. Das sind gar nicht so viele, die dann sehr strukturiertes Programm vorweisen können. Aber dass man sich vor einer Operation um Patienten kümmert oder sie konditioniert oder zum Beispiel, das ist ja auch gelebte Realität in unserem Haus, dass man sagt, es ist kein guter Moment zum Beispiel für einen Gelenkersatz oder für eine Wirbelsäulenoperation wegen einer erheblichen Adipositas. Da sollte man vielleicht einen Umweg gehen. Das ist jetzt nicht Prähabilitation, aber es wird schon geschaut, nicht nur auf die Wirbelsäule, auf die Hüfte, sondern auf den Menschen. Was bringt er mit? Und welche Wege könnten wir vielleicht vorschlagen, um das Gesamtergebnis zu verbessern? Mhm. Und auch sei das dahingehend, dass man den nochmal in eine Art Warteschleife schickt.
Die Patienten gehen im besten Falle so schon mal fitter in die OP rein, haben möglicherweise dann auch eine kürzere Rekonvaleszenzzeit, sind schneller wieder fit. Spiegeln das auch die Studien wieder?
Das spiegeln die Studien wieder. Ja. Da gibt es eine Studienlage, die das also sehr klar zeigt, dass die Patienten davon profitieren. Ja. Jetzt ist natürlich, es ist wie immer Statistik. Wenn man der eine ist von 100, wo es nicht so ist, nützt einem nichts, dass es bei den 99 anderen so super lief. Aber im Grundsatz ist das schon das Thema, dass man sagen kann, über die untersuchten Patienten zeigt sich ein Vorteil bei denen, die gut konditioniert in bestimmte Behandlungen gehen.
Mhm. Ernährung ist eine Säule, Bewegung ist eine Säule,
Psychohygiene ist eine Säule.
Ernährung, was wird da ist mal am besten empfohlen? Viele sagen ja sogar, man sollte auch vor einer OP fasten über einen längeren Zeitraum.
Gibt es einige Therapeuten, die das vorschlagen, vor einer OP oder auch vor anderen Therapien das zu machen? Ich bin jetzt kein Ernährungsmediziner, so dass ich dazu nicht viel sagen kann. Ich finde immer ist ja auch die Frage, wie lange fastet man? Und im Grundsatz finde ich Fasten gut. Ob ich es jetzt direkt vor der Operation empfehlen würde, da wäre ich ein bisschen zurückhaltend. Ich würde da eher dafür plädieren, nicht die Zucker, aber die Eiweißspeicher aufzufüllen. Es geht ja vor allem immer um Protein, um Muskel. Und da gibt es natürlich, das ist messbar. Man kann ja also im Prinzip bei allen Patienten auch messen, wie ist der Anteil von Fett, von Wasser, von Muskelmasse. Und es geht darum, dass die Proteine auf einem stabilen Niveau sind. Man braucht 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein jeden Tag. Und wenn diese Speicher voll sind, aus den Proteinen werden ja wieder Dinge gebildet, die dann auch zu Heilungsstoffen im Körper werden und so weiter. Das wird aus Zucker nicht, passiert das nicht. Na, aber Fette braucht man letztendlich auch. Die schützen ja unsere Zellen und Lamellen und so weiter. Also es geht um eine ausgewogene Ernährung. Ja. Es geht eher nicht um das Thema Verzicht, sondern es geht um eine ausgewogene Ernährung, die gut basiert ist, die gut ausbalanciert ist. Und da steht Eiweiß im Vordergrund.
Ja.
Insbesondere auch bei mangelernährten Patienten, die ja manchmal eine längere Vorgeschichte haben mit ihrer Tumorerkrankung, mit ihrer Erkrankung durch eine schwere Entzündung. Das sind Erkrankungen und Prozesse, die auch Energie rauben, die auch Eiweiß rauben. Und die in besonderer Weise zu konditionieren, das macht natürlich Sinn.
Das sind zum Teil auch Atemübungen, die empfohlen werden. Also das spielt sicherlich auch eine Rolle, sich selbst zu beruhigen, Situationen in den Griff zu bekommen. Das ist ja auch, viele Menschen sind ja auch sehr, sehr aufgeregt, wenn sie operiert werden müssen, auch vielleicht direkt unmittelbar vor der Operation. Ja. Das ist auch, der eine macht es, ich sag mal, etwas eher lässig, der andere ist sehr, sehr aufgrund des Kontrollverlustes in einem Ausnahmezustand. Wie atme ich richtig?
Naja, also während der Operation ist das ja relativ einfach, weil man beatmet wird in der Regel und selten so viel Sauerstoff in sich trägt wie während einer Operation. Also im Grundsatz hat die Prähabilitation das Ziel, überhaupt erstmal klar zu machen, dass Atmen, Atemübung, Atemtechnik sinnvoll sind, um sich gut mit Sauerstoff zu versorgen, um sich gut zu konditionieren. Die allereinfachste Atemübung, die man machen kann, ist im Prinzip, dass man jetzt als Beispiel sagt, ich atme 4 Sekunden ein, ich halte durch die Nase ein, ich halte 2 Sekunden an und atme durch den Mund 6-7 Sekunden aus. Das 10-mal, das ist Vagus beruhigend und so weiter. Das ist ein gutes Thema. Das Ziel dieser Übungen, die wir auch zum Beispiel vorschlagen auf unserer Internetseite oder im Flyer, dient natürlich auch dazu, dass man weiß, wie man atmet, dass man auch mit einem Atemtrainer, mit so einem Triflo-Trainer klarkommt, dass man weiß, welche Übungen man machen kann nach der Operation. Da ist man, auch wenn man Schmerztherapie bekommt, natürlich manchmal schmerzgeplagt. Man hat Schläuche, man weiß nicht, kann ich jetzt tief durchatmen, sollte man aber. Und wenn man nicht tief durchatmet, besteht halt ein Risiko für eine Lungenentzündung und oder für Lungenwasser, Pleurawasser. Dafür sind diese Vorübungen sinnvoll, dass man weiß, wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich operiert bin und jetzt nicht dann Atemtechniken erlernen soll. Aber es gibt natürlich Atemtechniken in verschiedener Art und Weise, die man anwenden kann, aber jetzt nicht das Nonplusultra, das ist die richtige Atmung.
Welche Rolle spielen auch viel Zeit von Seiten der Ärzte in Bezug auf Aufklärung zum Beispiel, Zeit zu haben, da so ein bisschen die Angst wegzunehmen? Der Klinikalltag wird ja auch immer hektischer.
Ja, das spielt eine ganz große Rolle. Das spielt eine ganz große Rolle beim Thema Verarbeitung. Was habe ich? Was passiert? Welchen Weg geht man gemeinsam? Also unser Ziel ist ja auch, dass der Patient nicht den Eindruck hat, es wird mit ihm gemacht. Natürlich muss man Kontrolle abgeben im Rahmen einer Behandlung oder das, was nur funktioniert und wirklich gut funktioniert, wenn man Vertrauen aufbauen kann vorher. Und Vertrauen baut sich auf über Interaktion, über Gespräche. Und das ist ein essentieller Bestandteil der Vorbehandlung, dass man sich kennenlernt, dass man auch gegenseitige Erwartungen prüft. Das können ja auch unterschiedliche Dinge sein. Und dass man auch den Patienten da hinführt und ihm auch erklärt oder auch sagt, dass das möglich ist. Was erwarten Sie? Was ist Ihr Wunsch? Welchen Weg wollen wir zusammen gehen? Wie gehen wir damit um, wenn es nicht gut funktioniert? Das muss man ja auch miteinander durchhalten. Es ist ja immer viel schwieriger, durch Krisen zu gehen, als durch Sonnentage. Das Gespräch finde ich ganz essentiell. Das Vertrauen, das sich aufbaut, finde ich ganz wichtig. Also ich sehe das als ein Problem, dass sprechende Medizin nicht bezahlt wird. Ich finde, das ist ein absolutes Muss und das sollte nicht vernachlässigt werden. Das ist auch die Erwartungshaltung, wenn wir ausbilden, dass alle Assistenzärzte das beherzigen, was sie auch tun. Aber sprechende Medizin ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Wie reagieren denn die Patienten auf das Vorbereitungskonzept?
Für die meisten ist das neu. Also wenn ich das erlebe im Patientengespräch und sage, sie stehen vor einer größeren Behandlung, die komplex ist, die Zeit in Anspruch nimmt, wo Komplikationen denkbar sind und wir das Ziel haben, dass sie möglichst gut operiert und möglichst komplikationsarm behandelt werden, schlagen wir ihnen vor, bestimmte Schritte im Vorfeld auszuüben. Dann ist das für die allermeisten Patienten neu. Wundert mich manchmal ein bisschen, ist aber so. Und dann erkläre ich das ein bisschen mantrisch und erzähle, welche Bausteine es gibt, warum wir das machen und gebe ihnen eine Broschüre an die Hand, die wir entwickelt haben, dass sie zu Hause lesen können, dass sie diese Übungen nachmachen können, dass sie auch nochmal einen Fahrplan haben. Da sind Rezeptideen drin, da sind auch Vorschläge drin, wie kann man bestimmte Dinge verarbeiten, was darf ich auch zulassen. Dadurch erfährt man ja auch, wie geht's anderen. Ich bin dann mit nicht alleine. Aber für manche ist das erstmal, aha, okay, na, gucke ich mir an, mache ich. Und wenn man es erklärt hat, wächst das Verständnis.
Ernährung haben wir jetzt schon. Wer sich für die speziellen Übungen interessiert, unter www.zentralklinik.de gibt es alle Informationen, können Sie auch gern suchen. Wir hatten. Ich sag mal, das Thema Psyche spielt eine große Rolle, auch wie sehr angebunden jemand ist, erstmal überhaupt darauf hingewiesen zu werden und nicht auf Tag X zu warten und dann zu gucken, wie schön die Ärzte zaubern können. Und dann machen mich die Pflegekräfte dann auch wieder gesund, wenn ich auf Station liege. Sondern so ein bisschen Eigenverantwortung. Es geht ja auch um die Unterstützung und Sie haben ja die anthroposophische Medizin so ein bisschen in die Klinik eingeführt mit allem. Inwieweit können quasi diese komplementären Sachen auch helfen, zum Beispiel bei Patienten, die eine Riesenangst haben vor Operationen?
Also zuerst einmal umfasst dieses Thema, also dieser Baustein oder diese Säule der Psyche weit mehr als nur ein integrativmedizinisches Thema, sondern ist ein ganz großer Komplex, den viele gar nicht so, glaube ich, oft wahrnehmen und der aber wichtig ist, angesprochen zu werden, auch um heilen zu können, auch um sich klar zu machen, was kommt auf mich zu und auch Verarbeitungsstrategien zu entwickeln, Resilienz zu entwickeln, Mut zu haben, in eine Behandlung zu gehen, sich jemanden anzuvertrauen, nicht nur zu hadern, sondern ein Schicksal auch anzunehmen oder vielleicht auch zu fragen, das geht jetzt ein bisschen in die anthroposophische Medizin, steckt da biografisch was dahinter? Gibt es irgendwelche Themen in meinem Leben? Also das, ich will jetzt nicht sagen, eins zu eins, du hast das, weil, aber es gibt natürlich immer, wir kommen alle mit einer Geschichte und über diese Geschichte auch mal nachzudenken, ist natürlich auch eine Chance im Rahmen einer Erkrankung. Und was jetzt die anthroposophische Medizin angeht, also die anthroposophische Medizin ist ja ein Teilaspekt, den wir neben unserer ganzen komplexen und guten Schulmedizin, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, additiv anbieten. Da geht es natürlich vor allem um das Thema Gespräch. Da geht es um das Thema, was bringt jemand mit. Es gibt Möglichkeiten, insbesondere in der Pflege mit äußeren Anwendungen, Patienten beruhigend einzuwirken, mit einer Herzsalbenauflage zum Beispiel, mit bestimmten Einreibungen, mit der Verbesserung des Tag-Nacht-Rhythmus, der oft gestört ist bei Patienten, die Angst haben, die nicht schlafen können, die von Albträumen geplagt sind. Gibt es medikamentöse Ansätze und pflegerische Ansätze. Und ja, da ist einiges im Portfolio, aber das eben nicht ausschließlich, sondern additiv.
Vielleicht noch mal zu den äußeren Anwendungen. Gibt es denn auch so Kontraindikationen, die Grenzen setzen, auch wird das alles vorher gecheckt?
Also es gibt Teambesprechungen, es sind ja ausgebildete Pflegekräfte genau für dieses Thema bei den äußeren Anwendungen, die das in einer hervorragenden Art und Weise machen und sehr gut geschult sind und die, wenn sie Fragen haben, natürlich jederzeit auf den ärztlichen Rat auch zurückgreifen können. Und ja, es gibt Kontraindikationen auch für äußere Anwendungen. Unverträglichkeitsreaktionen oder bestimmte Stoffe setzt man eben nicht ein bei bestimmten Krankheitsbildern. Oder ich lege jetzt nicht auf eine frisch operierte Wunde, mache ich jetzt nicht direkt auf die Wunde irgendwie. Also, das sind so die Themen, die natürlich eine Rolle spielen. Aber es gibt natürlich immer einen Zugangspunkt zum Patienten, auch entfernt von seiner Wunde. Und das ist ja auch interessant, dass man über das Erreichen, über das Sprachliche oder auch über das Fühlende und Anfassen und Bewegen und Einreiben und so weiter, Erreichen des Patienten Punkte aktivieren kann, die jetzt vielleicht scheinbar gar nichts mit dem Erkrankungsbild zu tun haben, aber die eben einen Rhythmus verbessern oder eine Ruhe vermitteln oder eine Entspannung vermitteln, Schmerzen lindern, Übelkeiten lindern und so weiter. Mhm. Also da gibt es gute Angriffspunkte.
Ja. Haben Sie mal so ein, zwei Beispiele von Patienten natürlich anonymisiert, wo Sie sagen, da hat man auch bereits im postoperativen Prozess dann auch danach gesehen, wie gut das eigentlich war?
Naja, der Punkt ist ja, dass die Patienten oftmals nicht den Vergleich haben, wie wäre es ohne. Mhm. Was ich gerne stärker in den Fokus rücken möchte, ist auch so die, zum Beispiel die unmittelbar postoperative Behandlung, dass wir sagen, im Aufwachraum, auf der Überwachungsstation kommen die Pflegekräfte, was sie tun und versuchen die Patienten besser aus der Narkose, aus der Narkose sind sie schon raus, aber wieder besser in den Tag zu führen durch eher erfrischende Dinge. Und das ist was die Patienten zum Beispiel darstellen und sagen, das hat mir gut getan. Ja. Und damit habe ich nicht gerechnet, dass, also wir besprechen eigentlich schon, oder wir besprechen, dass wir äußere Anwendung machen. Wir machen jetzt nicht Dinge, die wir nicht, wo wir nicht vorher gesagt haben, sind Sie damit einverstanden? Aber was dann ganz genau passiert, dass dann eben Rosmarin kommt oder Zitrus und so weiter und dass man an die Füße geht, zum Beispiel für so eine Einreibung, das war jetzt, war nicht im Detail erklärt und das führt zum Teil auch zu Überraschung, aber eher so zu schönen Überraschungen. Oder dass die Patienten sagen, diese Salbe vor der Operation, die roch aber gut, die hat mir gut getan und das war eine schöne Sache. Und also da gibt es viele kleine Beispiele und auch Patienten, die das auch im Nachgang an die zum Teil auch komplexen Behandlungen, die auch länger und komplexer behandelt wurden, sowieso durch uns und auch durch das Team der integrativen Medizin, der äußeren Anwendung, die das auch im Nachgang nochmal geschrieben haben. Ja. Also die allermeisten Rückkopplungen sind durchaus positiv.
Mhm. Ich meinte jetzt auch im etwas größeren Bereich, also dass Menschen aufgrund, ich sag mal, der Beschäftigung mit den präoperativen Möglichkeiten und der eigenen postoperativen Möglichkeit möglicherweise durch, ich sag mal, diese besondere Zäsur in ihrem Leben komplett neu mit also mit ihrem Leben generell, also auch ihre Eigenwirksamkeit erleben.
Ja, das habe ich auch erlebt.
Ja.
Ganz interessante Patientin, die eben, wie gesagt, nach einem halben Jahr kam und sagte, jetzt ist bei ihr so der Groschen gefallen und hat sich nochmal klar gemacht, was so im Rahmen des Erstgespräches und der Gespräche rund um die Behandlung auch in ihr angeregt wurde. Das war im Rahmen der Diagnose und des Besetztseins auch oft gar nicht so möglich. Aber eine Erkrankung ist ja manchmal auch so ein Punkt, sich rausnehmen zu müssen, rausnehmen zu können. Das geht ja auch manchen so. Und dann entsteht manchmal eine Form von Reflexion. Mhm. Und Dinge im Leben zu verändern, bedeutet ja nicht, dass man alles über den Haufen werfen muss. Es sind ja manchmal, wie beim Quantensprung, es ist ja eigentlich eine ganz die kleinstmögliche Veränderung. Und es sind ja manchmal auch kleine Stellschrauben, die möglich sind und die Patienten für sich erkennen und dann möglicherweise auch ändern, sodass das also auch noch vielleicht in der Folge einen Benefit haben kann auf die Lebensgewohnheiten, auf den Umgang mit sich selbst, auf die Form von Achtsamkeit und wie pflege ich mich oder was rate ich auch Freunden und Familie?
Ja, das können alle Menschen, die geplante Operationen haben, machen.
Ja.
Und allen anderen sei gesagt, fangen Sie jetzt schon an.
Ja, es ist nie zu spät.
Ja, es ist,
vor 20 Jahren wäre besser, aber heute ist auch nicht zu spät.
Ja. Genau, es ist nie zu früh und ich möchte Sie einladen, auf unserer Webseite zu schauen. Da finden Sie auch mit einem netten Physiotherapeuten alle Übungen vorgeturnt, die Ihnen gut tun, egal wie alt Sie sind, egal wie beweglich Sie sind. Versuchen Sie es einfach mal und ich sage herzlichen Dank, Herr Professor Hommann,
sehr gerne,
für diesen Einblick. Dankeschön.
Danke auch.